Am 21. September 1945 wird der meistdekorierte Soldat der US-Armee aus dem aktiven Dienst entlassen. Sein Name: Audie Murphy. Howdy und herzlich willkommen zu eurem B-Western Podcast. Dem Podcast für alle, die staubige Straßen, wackelige Kulissen und fiese Schurken lieben. Yeehaw! Wie ihr eingangs gehört habt, beschäftigen wir uns heute mit keinem geringeren als der Western-Legende Audie Murphy. Und auch heute sitzt neben mir eine weitere Legende fest im Sattel, mein Vater. Hallo und herzlich willkommen, Papa.
Ja, wenn die Voraussetzung, eine Legende zu sein, Alter ist, dann passt das.
Ja, bist du dabei?
Ja. Fortgeschrittenes Alter ist, dann bin ich auf jeden Fall eine Legende, dann stimmt das.
Sehr gut. Wir haben ja eingangs ja dieses Zitat gehört oder diesen kurzen Ausschnitt, den ich schon vorab aufgenommen habe, in dem ich erkläre, dass Audie Murphy einer der höchst dekorierten US-Soldaten gewesen ist. Und du wolltest das noch ein bisschen ergänzen direkt zu Beginn, ne?
Nicht direkt ergänzen, aber ich wollte einleitend sagen, jeder Kinobesucher damals wusste, hier kämpft der größte Kriegsheld, den die amerikanische Armee jemals in ihren Reihen gehabt hat, ausgezeichnet mit 28 Orden.
Was echt ein Wahnsinn ist, weil
einem Durchschnittsgesicht, ja. Sodass sich jeder, sagen wir doch in erster Linie, männliche Kinobesucher leicht mit Audie Murphy identifizieren konnte.
Das fiel einem wirklich leicht. Also man kann es ja an der Stelle auch nochmal sagen, also Audie Murphy war 1,65 Meter groß. Das ist jetzt wirklich noch eigentlich fast Unterdurchschnitt, ja. Würde ich sagen. Ja. Und wurde auch immer als sehr schmächtig bezeichnet. Eben klein und schmächtig. Eigentlich überhaupt niemand, den man jetzt direkt als Kriegsheld so in Betracht ziehen wollte.
Aber mit Knabengesicht.
Ja. Wir tauchen auf jeden Fall gleich da noch ein bisschen tiefer ein, wie das überhaupt alles so passiert ist. Ich würde am Anfang so ein bisschen was erzählen über seine frühen Jahre, wie man irgendwie so schön ja immer sagt, die Biografien. Also, wann wurde Audie Murphy überhaupt geboren? Am 20. Juni 1925 in Kingston. Ich dachte kurz, er ist in Kingston, Jamaika, aber das ist natürlich Quatsch. In Kingston, Texas ist er geboren. Und er war eines von 12 Kindern und ist in sehr ärmlichen Verhältnissen in Texas aufgewachsen. Die Familie war, ja, die Zeit kennt man ja auch viele von euch, 1929 war ja die große Wirtschaftskrise, auch in den USA, wurde auch seine Familie groß gebeutelt dadurch und er musste eben schon früh Verantwortung übernehmen für die Familie. Das lag vor allem daran, dass sein Vater die Familie verlassen hat und seine Mutter sehr früh gestorben ist, als Audie Murphy nämlich 16 Jahre alt war. Um seine anderen Geschwister zu unterstützen, ist er deswegen auch schon früh von der Schule abgegangen, schon nach der 5. Klasse und arbeitete auf Baumwollfeldern und eben auch als Gelegenheitsarbeiter. Aber so muss man sich so vorstellen, wirklich so Tagelöhnerjobs, um einfach irgendwie ein bisschen Geld reinzubekommen. Genau, und hat sich da mit diesem durchgeschlagen und im Alter von 16 Jahren, oder als er 16 Jahre alt war, geschah der Angriff auf Pearl Harbor, das war am 7. Dezember 1941. Und dieses Ereignis hat Audie Murphy dann dazu getrieben, eben, dass er auch unbedingt Teil der US-Armee werden wollte. Also er wollte auch im Zweiten Weltkrieg für die USA kämpfen und hat das dann eben auch direkt im Alter, ja, muss man ja eigentlich, kann man ja noch sagen, im zarten Alter von 16 Jahren. Ne?
Ja, ich bin überhaupt sehr interessiert an deinen Ausführungen. Ich wusste das alles gar nicht.
Wie ihr seht, wie immer, mein Vater spielt auch dieses Mal die Rolle perfekt, obwohl er natürlich seinen Ordner voller Notizen hat, aber er wird sie gleich noch ergänzen.
Diese Dinge nicht, die wusste ich gar nicht. Wir sparen uns das ja immer auf. Du überraschst mich, aber ich überrasche dich durch meine Kenntnisse, wobei das ja mehr Erfahrungen sind als Kenntnisse, als wirkliche Kenntnisse.
Ja, sehr gut. Genau, also er wollte dann unbedingt Teil der US-Streitkräfte werden und hatte eben dann versucht, einfach in die Armee einzutreten. An seinem 17. Geburtstag 1942 fälschte er deswegen mit Hilfe seiner Schwester Corinne sein Alter auf 18 Jahre.
Wusste ich nicht. Ja. Aber spannend. Ja, sehr gut.
Und versucht.
Ja, warum hier so viele zuhören?
Ja, das sind einfach auch so die Sachen, das liebe ich, ne? Also das ist einfach so, sowas kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also Ausweise fälschen, ne? Also wahrscheinlich stellen wir das vor, weißt du, mit dem Radiergummi rausradiert das Alter und ein anderes eingetragen. Sehr spannend. Und er hat halt eben versucht, bei den US Marines einfach eintreten zu können und dann später bei den Fallschirmjägern hat das auch versucht, aufgenommen zu werden.
Julius, mein jüngerer Bruder und ich, wir haben auch Ausweise gefälscht. Wir haben uns FBI-Ausweise haben wir uns gemalt. Ne?
Aber auch nicht BND, direkt FBI.
Nein, direkt FBI gegenseitig auch bestätigt und mit so einem Kartoffelstempel, glaube ich. Nee, Postladenstempel war das dann auch noch beglaubigt.
Hattet ihr dann auch so Agentennamen euch gegeben?
Weiß ich nicht mehr, aber wir hatten Walkie-Talkies.
Cool.
Ja, das 15 Zentimeter.
Ja, sehr, sehr gut. Ob Audie Murphy auch Walkie-Talkies hatte, 15 Zentimeter Entfernung, weiß ich nicht. Aber er hat es auf jeden Fall dann doch geschafft, in die US-Armee aufgenommen zu werden und ist dann nämlich in der US-Armee gelandet. Am 30. Juni 1942 begann er dann schließlich dann da eben seinen Dienst. Als ich das so gelesen habe, musste ich direkt an einen unserer Lieblings-Superhelden denken, Captain America, und an den ersten Film vor allem, den wir ja beide auch sehr lieben, weil diese Geschichte, ich weiß nicht, viele von euch kennen die Marvel-Verfilmung und ich glaube auch viele, die diesen Podcast hören, werden sich daran jetzt auch schon so ein bisschen, im Moment, das ist doch so eigentlich wie die Steve Rogers-Geschichte, der auch viel zu klein, viel zu schmächtig ist, um in die US-Armee aufgenommen zu werden. Ja. Er nimmt das Supersoldaten-Serum, Audie Murphy schafft es einfach so, Teil der US-Streitkräfte zu werden, und das hat mich irgendwie total an diese Geschichte erinnert, ich auch.
Ja, zu Superheldenfilmen könnte ich jetzt auch was sagen, nur also ganz allgemein, ich sehe die sehr gerne, aber immer nur die erste, also die Entstehung, die Genese des Helden, das sind immer die richtig guten Filme. Das war bei Spider-Man so, das war bei dem Captain America Film so, also mir geht's jedenfalls so. Das hast du sonst genauso wiedergegeben, wie es da auch im Film geschildert wurde.
Ja, also die Biografie von Audie Murphy ist da wirklich sehr ähnlich. Und ich habe aber mal nachgeguckt, weil ich so dachte, Audie Murphy
blieb natürlich dünn.
Ja, Audie Murphy blieb dünn und er bekam auch kein Supersoldatenserum, aber dazu kommen wir später noch, was mit ihm nach der US-Armee-Zeit passiert ist. Aber jetzt sind wir erstmal quasi im Zweiten Weltkrieg drin. Ja. Hast du an der Stelle schon Sachen, die du ergänzen willst?
Zweiter Weltkrieg, nee, im Moment fällt mir jetzt nichts ein.
Dann würde ich erstmal weitermachen. Also wie es eben so ist, ich war jetzt selber nicht bei der Bundeswehr, deswegen kann ich mir das nur jetzt aus dem Text herauslesen. Also man bekommt ja bei der Armee so eine Grundausbildung, die hat er dann auch erhalten, eben in Camp Walters in Texas. Und ging dann eben 1943, wurde er nach Nordafrika verschifft, und ist dann hat dann in der Invasion von Sizilien teilgenommen. Das war damals ja auch von den Deutschen besetzt. Italien schon, also dort gab es eben auch Wehrmachtstruppen, und aus dem Grund haben die dann auch gegeneinander da schon gekämpft, die Deutschen und die Amerikaner. Und in diesem Alter von 18 Jahren zeichnete er sich wohl schon durch eine hohe Tapferkeit aus und Entschlossenheit aus. Du hast es eingangs gesagt, hat ja wirklich, glaube ich, die meisten Orden militärischen Ranges gekriegt, die man überhaupt bekommen kann. Also alles, was man so kennt, was man auch aus Filmen kennt. Also er hat wirklich dann im Laufe seiner Militärzeit den Silver Star bekommen, den man auch aus vielen Filmen kennt. Der Name fällt da öfter. Dann das Purple Heart natürlich. Das hat er alleine dreimal erhalten, das Purple Heart.
Anders, wenn du möchtest, um ein Zitat jedenfalls ungefähr ergänzen. Ob wie das denn mit dem Mut sei. Und dann meinte er, ja, entweder man hat den und dann macht man's einfach, oder man hat den nicht und dann macht man's nicht. Also vermutlich meinte er damit, beschließen, mutig zu sein, kann man nicht.
Ja. Ich glaube auch, und ich würde da so eine kleine Geschichte auch einfach mal erzählen, damit ihr so ein bisschen wisst, was das überhaupt bedeutet. Also warum hat er diese ganzen Auszeichnungen bekommen? Also es sind 33 militärische Auszeichnungen. Du hast gerade die erwähnt, die er von der US-Armee bekommen hat. Aber er hat auch noch von der französischen Armee welche bekommen, von der belgischen Armee, habe ich gelesen. Also unfassbar viele Auszeichnungen.
Wer macht vermutlich nicht?
Nee, von denen nicht. Aber wie er es denen gezeigt hat, das will ich mal ganz kurz schildern. Und zwar trug sich das Ganze zu am 26. Januar 1945 in Frankreich. Also wie du ja auch genau weißt, eigentlich kurz vor Ende. Ne? Die Normandie war schon, D-Day ist schon gewesen und man war jetzt im Prinzip noch in Frankreich dabei und versuchte, Wehrmachtstruppen eben zurückzuschlagen. Und während eines deutschen Angriffs hat er es eben geschafft, eine ganze Kompanie der Deutschen alleine aufzuhalten, indem er, hat es sich wohl zugetragen, auf einen brennenden Panzer gesprungen ist und mit dem Maschinengewehr auf die anrückenden deutschen Truppen gefeuert hat. Und dieser Panzer hätte ja, weil er eben brannte, auch noch jeden Moment explodieren können, aber er hat es eben so geschafft, dass seine Einheit sich zurückziehen konnte und er hat alleine quasi gegen die Deutschen aufgehalten, um den Rückzug zu ermöglichen. Also das ist so eine Geschichte, wo man eben so merkt, was du eben auch gerade meintest, völlig, wie soll man sagen, selbstlos auch, ne? Und
man macht es einfach
Ja, und man weiß einfach, man kämpft für eine gerechtere Sache und die zieht man hier durch. Ne? Also Sachen, die man sich, weiß ich auch nicht so genau, aber ich habe mal das Gefühl, aber auf jeden Fall, dass er wollte, dass seine Einheit auf jeden Fall da lebend rauskommt aus der Nummer. Und das erklärt vielleicht so ein bisschen auch, warum er eben das Ganze so, also mit Mut eben angegangen ist, aber warum er auch vor allem, was ich erklären wollte, diese ganzen Auszeichnungen bekommen hat, weil ich glaube, das macht auch nicht jeder Soldat.
Aber man muss sagen, dafür hat er einen hohen Preis bezahlt. Ja. Also er ist mit kriegstraumatisiert, mit diesen Traumata ist er nie richtig fertig geworden, also er ist innerlich zerrissen gewesen sein ganzes Leben lang. Er neigte zum Jähzorn, hatte einen unsteten Charakter und über seine erste Frau sagte über ihren Mann, der schliefe sogar mit einem Colt, 45er Colt unterm Kopfkissen. Mhm. Und den hat er dann, wenn ihn also völlig die Nerven verlassen haben, hat er damit voll auch rumgeballert.
Ja, das habe ich auch gelesen und heutzutage, damals wusste man...
Schlaftabletten abhängig war er auch, um überhaupt mal zur Ruhe zu kommen. Und er hat sich da allerdings dann auch so verhalten, dass man doch da charakterliche Schlüsse drauf ziehen darf. Er war wirklich ein harter Typ. Ne? Mhm. Er hat sich dann eine Woche lang in einem Hotelzimmer eingeschlossen und hat auf eigene Faust ganz allein, ohne ärztliche Betreuung, ohne irgendjemanden dabei zu haben oder mit irgendjemandem Kontakt zu haben, hat er versucht, in der einen Woche abhängig von diesen Schlaftabletten zu werden. Das ist wirklich Entschlossenheit.
Ja, das ist wahre Entschlossenheit, das stimmt. Und es ist genauso, wie du sagst, also er litt unter diesen posttraumatischen Belastungsstörungen, die man ja heutzutage auch oft kennt von Veteranen, also Kriegsveteranen. Damals war das noch nicht so attestiert, aber ich habe auch gelesen, er hat sich eben Zeit seines Lebens dafür eingesetzt. Also gerade, dass Veteranen in der Richtung auch behandelt würden, auch die entsprechend, wenn sie nach Hause kommen, eben auch entsprechend dann die Unterstützung erhalten haben. Dafür hat er sich seine Zeit seines Lebens auch eingesetzt und weil er eben selber ja wusste, wovon er redet und genau wie du sagst, also Albträume aus diesen Kriegszeiten haben ihn halt Zeit seines Lebens verfolgt und er hat immer diese inneren Kämpfe, wie man wohl das so empfinden muss, eben die auch seine Lebensfreude teilweise drückten auch, hat er dann immer mit sich selber versucht auszufechten auf jeden Fall und wie du es gerade so schön geschildert hast, ist ihm das auch teilweise immer mal wieder gelungen und er hat eben aus Grund seiner eigenen Erfahrung versucht, anderen Kriegsveteranen zu helfen.
Weil den mächtigsten Feind hat man ja in sich.
Genau. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, jetzt habt ihr sehr viel darüber gesprochen, dass er ein Kriegsheld gewesen ist und dass er eben da auch sehr hoch ausgezeichnet worden ist und da seine Verdienste gebracht hat für sein Land eben, für die USA. Aber wie kam das denn überhaupt, warum, ihr habt ihn ja als den König des B-Films auch angesprochen, aber eben auch denjenigen, der ja auch für sehr viele Western-Filme ja bekannt ist. Warum habt ihr euch den ausgesucht? Das liegt eben darin, dass er neben dieser wirklich ja sehr, sehr interessanten Biografie, die er ja hatte, die wir jetzt gerade ja ein bisschen erläutert haben, eben auch sehr viele Filme in Hollywood gedreht hat und vor allem Western gedreht hat.
Er war auch sehr populär in Deutschland, also ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen soll, weil klingt ja fast schon unglaubwürdig, aber mein seliger Vater war Audie Murphy-Fan und hat mir von dessen Kriegserlebnissen erzählt, hochachtungsvoll. Mhm. Mir sagte das damals nicht viel, aber ich kann mich noch erinnern an seinen großen Respekt vor den kriegerischen Leistungen dieses Hollywood-Helden.
Ja.
Aber er privat sah eigentlich lieber John Wayne-Filme, aber Audie Murphy, der stand in seinem Rang bewunderter Menschen, in seinem Ranking bewunderter Menschen, stand er ganz weit oben. Sämtliche Filme, einschließlich der 33 Western, er drehte pro Jahr im Schnitt 2 Western, die sind alle synchronisiert in deutschen Kinos erschienen. Mhm.
Ja, viele davon, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, findet ihr auch wirklich auf YouTube. Ich habe es mal eingegeben, also gebt mal einfach Audie Murphy ein. Ihr wisst, wir empfehlen auch immer YouTube. Wir sprechen aber gleich nochmal am Ende der Folge auch über eine kleine Empfehlung oder ob es eine Empfehlung ist als kleiner kleiner Spoiler. Mal gucken, ob es so wird.
Das gehört ja auch zum Service, dass wir manchmal auch abraten dürfen.
Genau, da kommen wir aber am Ende der Folge drauf. Also da werden wir nochmal über einen Film ganz kurz sprechen. Wir wollen ja daraus auch einen Zweiteiler machen. Deswegen, also wir werden auch nochmal ein paar Filme raussuchen, aber dazu machen wir eine zweite Folge, weil Audie Murphy hat es einfach verdient, dass man eben auch einfach nochmal eine zweite Folge widmet mit nur seinen Filmen. Heute werden wir
Vielleicht hört ja mein Vater zu.
Weiß man nicht. Kann sein, ja. Vielleicht hört Opa da oben zu.
Wird er seine Freude haben.
Genau, Frechen, steigen wir ein in die Anfänge in Hollywood. Also wie ist das überhaupt passiert? Also natürlich war sein, du hast es ja auch gerade schon gesagt, seine Berühmtheit als Kriegsheld hat ihm schon auch geholfen, in Hollywood so ein bisschen den Fuß in die Tür zu bekommen, wie man so schön sagt. Ne? Nachdem er eben nach dem Krieg erstmal nach Texas zurückgekehrt ist, wusste er nämlich auch noch nicht so genau, was er eigentlich jetzt machen sollte. Das finde ich übrigens auch spannend, weil das ist ja bei vielen Hollywood-Schauspielern so gewesen. Viele von denen haben ja Kriegsdienst geleistet. Clark Gable, James Stewart, die waren alle im Krieg. Und haben dann...
John Wayne hat davon geträumt.
John Wayne war der Einzige, der nicht da war.
Ja. So intensiv davon geträumt, dass er zum Militaristen wurde.
Genau. Ist auch sehr interessant, können wir auch mal in einer Folge drüber vielleicht sprechen, obwohl wir natürlich über B-Filme mehr sprechen. Aber John Wayne wird hier und da immer mal auftauchen. Aber es ist genau wie du sagst, er war der Einzige, der ja nicht im Kriegsdienst war, weil er einen hochdotierten Vertrag in der Zeit in Hollywood hatte.
Und aufgrund dieses intensiven Traums, ein Kriegsheld gewesen zu sein, was ihm ja verwehrt bliebe, konnte er dann, glaube ich, hinter Realität und Fiktion nicht mehr so richtig unterscheiden. Ne?
Das muss man auf jeden Fall unterstellen, weil wenn man seine spätere Entwicklung gerade in den 60er, 70er Jahren sieht, dann spricht vieles dafür. Aber zurück zu Audie Murphy ganz kurz. Genau, also 1945 hat er es dann nämlich geschafft auf das Cover des Life Magazines und so ist Hollywood auf ihn aufmerksam geworden. Also er ist auf das Life Magazine gekommen, eben aufgrund seiner vielen Auszeichnungen, die er als Kriegsheld erreicht hat. Und der Schauspieler James Cagney war eben von Murphys Geschichte so beeindruckt, dass er ihn nach Los Angeles eingeladen hat und ihm dort die Möglichkeit verschafft hat, Schauspielunterricht zu nehmen. Ja, James Cagney sagt mir jetzt nichts, aber dir sagte James Cagney was, ne?
Ja, der, ich habe Filme von ihm gesehen, also wirklich, gab es nur 3 Programme damals, da habe ich einfach alles geguckt, was irgendwie Western war oder Krimi war oder sowas. Da kann ich mich erinnern an einen Gangsterfilm, müssen die frühen 30er gewesen sein, Der öffentliche Feind. Das ist ein Klassiker des ganz frühen Gangsterfilms. Ansonsten kann ich mich an konkrete Filme nicht erinnern. War wirklich ein sehr alter, sehr grisseliger Film. Aber wie gesagt, ich habe mir damals alles angesehen, was irgendwie Spannung versprach und halt zu einer Zeit lief, in der ich noch Fernsehen gucken durfte
und nicht ins Bettchen musste. Ja. Und es war ja früher so, dass man sich ja, genau wie du sagst, 3 Programme, bei meiner Kindheit gab es schon sehr viel mehr Programme, aber trotzdem hat man sich ja einfach viel mehr Filme angeguckt, als man eigentlich wollte, ne? Also sonst gemacht hätte, aber ach komm, da läuft jetzt heute Nachmittag was, gucke ich mir den auch noch an. Okay, also James Cagney hat dann Audie Murphy eben quasi verholfen, in Hollywood Fuß zu fassen. Und Murphys erster Film war dann Beyond Glory von 1943, hat eine kleine Rolle gespielt, aber hat ihm doch auch geholfen, Fuß zu fassen in der Filmindustrie. Und dann kam eben sein erster bedeutender Erfolg und das war 1949. Und den Titel von dem Film, den kennst du auch.
Ja, der heißt auf Englisch Bad Boy und da spielte damals 24-jährig der Audie Murphy spielte er einen Waisenknaben namens Danny Lester und Danny Lester wurde im Laufe des Films geläutert in dem Sozialdrama, an dessen Ende er dann ein geachtetes Mitglied der Gesellschaft wurde.
Genau, und dieser Film war auch sehr erfolgreich, kann man wirklich sagen, und half Murphy auch dann eben dabei, sich eben als ernstzunehmender Schauspieler zu etablieren in Hollywood. Genau, und ja, sein Durchbruch, sein richtig großer Durchbruch kam dann im Prinzip mit einem...
Aber warte, ja? Erwähnen wir vielleicht vorher noch, ein Jahr später oder ich glaube sogar noch im selben Jahr, seine erste Westernrolle.
Ja, sehr gerne.
Ne? Genau auf seine äußerliche Erscheinung zugeschnitten, der spielte nämlich Billy the Kid. Mhm. Ne? Und er sah auch so aus damals, wie man sich so Billy the Kid wohl auch immer noch vorstellen muss. Ne?
Ja.
Kindergesicht, unschuldiges Knabengesicht und hinterm Knabengesicht erzböse
Gedanken. Genau. Das passt sehr gut. Also eigentlich die perfekte Rolle. Eigentlich hätte er die auch im Prinzip seine ganze Karriere spielen können, weil es gibt fast keine Filme, wo er nicht glatt rasiert ist und irgendwie so ein kindliches Gesicht in 50er Jahren auf jeden Fall hat. In 60ern nicht mehr, aber in 50er Jahren hat er das auf jeden Fall gehabt. Genau.
Vielleicht hängt das deshalb auch zusammen, dass am Ende seiner Karriere so späte 50er, Anfang 60er er wirklich gute Western drehte, also nicht mehr diese serielle Massenproduktion, da waren 2, 3, 4 richtig gute dabei. Ich meine, da hat er sein Äußeres reifte auch allmählich und hat wohl so mit, dann damals Anfang bis Mitte 30, dann stelle ich ihn mir so vor, immerhin so vor, sein Gesicht, seine Gesichtsepidermis, immerhin so vor, wie die von Clint Eastwood vielleicht mit 11 Jahren.
Ja.
Da konnte man doch schon was mit anfangen, ne?
Da kannst du auf jeden Fall was mit machen, das stimmt. Mit Clint Eastwood mit 11 Jahren, sehr gut. Also das stimmt, das würde passen. Ja, wie du auch sagst, er hat in den 50er Jahren dann genau eigentlich jedes Jahr einen Film oder zwei gedreht. Und sein größter Kinoerfolg war dann 1955 mit To Hell and Back. Und in dem hat er einfach sich selbst gespielt. Ganz einfach erklärt, also er spielt einen Kriegshelden. Der Film basiert nämlich auf seiner gleichnamigen Autobiografie aus dem Jahr 1949, in der er eben die Geschichte seiner Erlebnisse während des Zweiten Weltkrieges schildert. Können wir euch an der Stelle auch einfach empfehlen. Also die Biografie heißt auch To Hell and Back. Könnt ihr auch einfach bei Googles einfach mal, oder geht's, dann findet ihr, es gibt ja Google Books, kennt jeder von euch. Da könnt ihr auf jeden Fall Ausschnitte aus dieser Biografie auch einfach so lesen, wenn euch das mal interessiert. Ist wirklich spannend. Der hat es auch gut geschrieben. Also das kann man sehr gut lesen, diese Kriegsereignisse, die er da so schildert. Ist nicht immer ganz, wie man sich vorstellen kann, im Zweiten Weltkrieg ist nicht immer ganz harmlos, die Schilderung. Also wenn man ganz zart beseitigt ist, rate ich davon ab. Aber wenn man sich geschichtlich dafür interessiert, lest das gerne mal quer. Ich habe es auch gemacht, ein paar Seiten gelesen, das lohnt sich auf jeden Fall.
Du wolltest dazu was sagen? Ja, dass das der erfolgreichste Universal-Film war, bis dann der Weiße Hai 1945 erschien.
75 erschien. Ja. Genau. Das ist total krass, ne? Also, dass man einfach mal 20 Jahre lang war das der erfolgreichste Universal-Film, genau wie du sagst. Und ja, es hat eben endgültig Audie Murphy dann zu einem echt großen Star gemacht und festigte eben auch nochmal sein Image, so als mutiger, aber eben auch sehr patriotischer Held, den er auch in den meisten Filmen dann auch verkörperte. Du hast gerade Bill the Kid erwähnt, das war ein bisschen eine Ausnahme, aber ansonsten hat er eigentlich meistens auch dann eher die Guten gespielt, die eben auch mit der, immer auf der richtigen Seite der Medaille liegen. Quasi, also die immer das Recht und Gesetz in die Hand nehmen und auch verteidigen.
Ja, anfangs hat er meist, waren die Rollen so verteilt, dass er einen Mentor hatte, der dem er auch nacheiferte, bis er dann merkte, dass dieser Mentor charakterlich nicht ganz einwandfrei war und den dann hinterher moralisch sowieso grundsätzlich diese Mentoren moralisch übertraf und dann gelegentlich auch sich mit denen dann final anlegen musste.
Genau, da gab es meistens dann eine Konfrontation. Am Ende quasi der Meister wird von seinem Schüler besiegt. So ein bisschen diese Sache, was man ja auch ja eigentlich aus Star Wars auch kennt. Genau, also ihr wisst, so Geschichten wiederholen sich immer. Und wie du es gerade auch schon gesagt hast, wir haben es jetzt auch nochmal schon gerade ausführlicher erwähnt, er war mir dann auch prädestiniert dafür, Western zu drehen, weil mit dieser Biografie, mit dieser Art des Auftretens, das er auch hatte, war er als Western halt einfach perfekt. Ja. Und so wurde er eben auch besetzt. Und ja, er hat vor allem in A-Western auch einige A-Western gespielt. Er hat auch mal an der Seite von größeren Schauspielern, James Stewart und so weiter, mitgespielt. Also war er dann in Nebenrollen zu sehen. Und
oder vielleicht seine größte Rolle, denen man nicht vergibt. Ein Western mit Audrey Hepburn und Burt Lancaster. Aus dem Jahr 1960, gilt als Klassiker des Westernfilms. Ich persönlich finde, das ist einer von diesen Psycho-Western. Die kann ich ja, wer schon ein paar Ausgaben hier unseres Podcasts gehört hat, der weiß, aus Psycho-Western stehe ich gar nicht. Ich glaube, der Julius auch nicht. Ich finde den auch ziemlich furchtbar und aufgeblasen, den Film. Aber Audie Murphy hat auf jeden Fall seine Rolle da gut gespielt. Wir finden überhaupt beide, dass er ein mehr als akzeptabler, jedenfalls in späteren Jahren, mehr als akzeptabler Schauspieler war. Obwohl er selber seine Schauspielerei als sehr gering einschätzte. Ich zitiere mal, dass er angeblich mal ein Gespräch mit einem seiner Regisseure hatte und der Regisseur kritisierte wohl mehrere Einstellungen, mit denen er nicht zufrieden war, und daraufhin gab Audie zurück. Ja, er wisse wohl nicht, dass er, also Audie Murphy, mit einem Handicap hier arbeiten würde. Und dann fragte der Regisseur ja, welches Handicap, und dann meinte Audie Murphy, kein Talent.
Ja, das kann man auch, also der hatte auch wirklich so einen trockenen Humor, ne? Das merkt man in diesen Zitaten auf jeden Fall. Ne?
Ja, was uns beiden, glaube ich, gut gefällt, der guckte auch sehr trocken in die Weltgeschichte, ne? Der Mund hatte so einen angepissten, widerlichen, angewiderten Zug in vielen. Wenn ihm was nicht gefiel, machte der ein schmales München und das reichte schon, ne?
Konnte der auf jeden Fall haben. Und daran passt eben auch gut, dass er eben neben diesen Western auch in Kriegsfilmen mitgespielt hat und da vor allem auch so harte Rollen gespielt hat. Also man merkte dann eben auch so, weil das ist ja auch einfach, wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, aber da konnte er natürlich auch seine eigene Biografie auch schöpfen, weil er wusste halt, wie es im Krieg ist. Und deswegen hat er da sich eben in diesen Filmen, in so Kriegsfilmen wie eben The Quick Gun heißt der auf Englisch beispielsweise, Battle at Blood Bloody Beach, ich liebe solche Titel, ne, von 1961, genau. Da geht es um den Pazifikkrieg, aber er hat ja eben auch geschafft, über den typischen Westernhelden, den wir auch in diesem Podcast ja schon öfter besprochen haben, hinaus eben noch zu gehen, und er konnte eben dann auch Figuren spielen, wo er genau dieses, was er selber ja auch in seinem Privatleben, wir haben auch gerade über posttraumatische Belastungsstörungen gesprochen, diese innerlichen Konflikte, die er hatte, und auch diese moralischen Dilemma, dieses moralische Dilemma, was man im Krieg vermutlich oft hat, konnte er da eben super in diese Kriegsrollen mit einbringen, und das brachte ihm dann wirklich auch den Respekt von anderen Schauspielern ein in Hollywood, und er hat eben in dieser Zeit wirklich geschafft, in den 50er, frühen 60er Jahren, sich dann eben auch als Schauspieler zu etablieren. Er blieb zwar eher so zweite Reihe, so ein bisschen schon, aber er war trotzdem ein angesehener Schauspieler, genau wie du gesagt hast, weil seine Leistungen da doch irgendwie auch überzeugten.
Ja, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist aus den Schauspielschulen, aber ich nenne das immer, wenn man eigentlich alles klar macht mit dem Blick und dann noch mit dem Mund, das nenne ich Mouth Acting. Mhm. Und das beherrschte er.
Ja, das konnte er wirklich gut. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, ihr seid doch aber ein Podcast für B-Western. Wie ist er denn überhaupt in die B-Western-Schiene so nochmal reingekommen? Also er hat ja dann quasi, ihr habt ja gemerkt, er hat mit B-Western eher angefangen, dann hat er aber sich geschafft, in A-Filme reinzuspielen. Wie ist er denn dahin zurückgekommen? Wie ist er zurück in die B-Western gekommen, die wir so sehr lieben? Wie ist das Ganze passiert? Ich will es euch gerne erzählen. Also trotz seines Erfolgs in den 50er Jahren kämpfte Murphy vor allem in den 1960er Jahren mit finanziellen Problemen, muss man sagen. Also er hat viel Geld verloren durch schlechte Investitionen, darunter eben in eine Pferderanch hat er investiert, und er litt auch unter Spielsucht, und diese finanziellen Schwierigkeiten zwangen ihn dann eben auch Rollen anzunehmen in so niedrig budgetierten Filmen, muss man sagen, ne, die eben auch als B-Movies, wir haben es ja schon oft gesehen, einfach gelten, ne, und trotz eben dieses, ja, auch weniger Budgets, die diese Filme eben hatten, ne, hat er doch aber auch immer solide gespielt, auf jeden Fall solide Leistungen erbracht und sich damit eben trotzdem immer noch bewiesen und immer weiter Rollen bekommen. Und in den 1960er Jahren hat er dann erst eben auch sich im Fernsehen versucht. Er trat dann in beliebten Serien auf, wie zum Beispiel Whispering, und jetzt kommt was ich hasse, auf Englisch sagen zu müssen, Smith von 1961, ja, genau. Ja. Es war auch eine Western-Serie, in der er die Hauptrolle spielte, genau. Und die Serie lief allerdings nur eine Staffel lang, und man sagt, also wenn man es nachliest, so in IMDb oder so weiter, er konnte wohl in dieser Rolle schon überzeugen, aber die Serie hat jetzt das Publikum nicht so groß abgeholt, deswegen wurde die bereits nach einer Staffel eingestellt. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, wie ging es denn dann eigentlich mit Murphy weiter? Also er hat eigentlich neben dem Fernsehen auch weiter in den 60er Jahren viele Filme gemacht, ne? Und sein bekanntester Film, den wir ja schon erwähnt haben, To Hell and Back, daran konnte er aber nie so richtig wieder anknüpfen. Also an so einen großen Erfolg. Der Kriegsfilm, ne? Genau. Mhm. Da konnte er nie wieder so anknüpfen. Dieser Erfolg blieb ihm aus. Aber er war eben trotzdem in Hollywood weiterhin, oder bis zu seinem Tod im Prinzip. Und bis heute, das merkt ihr ja auch. Also er wirklich, wenn man den Namen Audie Murphy erwähnt, ich erzähle auch gleich nochmal, wo er auch auftaucht, in einem neueren Film auch, wo er wieder erwähnt wird, dass eben dieses Symbol für Tapferkeit, Patriotismus und jemand, der eben Herausforderungen angeht und auch versucht, diese eben mit Mut anzugehen und auch im zivilen Leben immer versucht, ein mutiger Mensch zu sein, Leuten zu helfen, das haben wir auch erwähnt, er hatte ja eben diese Unterstützung von auch unter posttraumatischen Störungen leidenden Kriegsveteranen sein ganzes Leben lang versucht zu begleiten und die Leute da finanziell auch zu unterstützen, dass sie da die entsprechende Hilfe bekamen. Und deswegen hat er bis heute in Hollywood eben, was das angeht, einen sehr guten Ruf. Und natürlich, einer, der euch sehr bekannt sein wird, ein Regisseur, kennt ihn natürlich auch, zwar nicht persönlich, aber schätzt ihn auch sehr, dass natürlich Quentin Tarantino, der alles schätzt, was früher im alten Hollywood, glaube ich, so gelaufen ist, der hat nämlich in seinem letzten Film Once Upon a Time in Hollywood, hat er natürlich Cliff Booth, das ist ein Stuntman, und der Cliff Booth ist nämlich auch ein Kriegsheld, der höchst dekorierte Kriegsheld, und an wen ist das natürlich angelehnt gewesen? An Audie Murphy. Und das wird natürlich in diesem Film auch wieder verwendet. Also ihr merkt, auch in die heutige Zeit wird er noch reingetragen. Und er ist einfach deswegen unsterblich. Also
Freunde, das ist wirklich ein interessanter Podcast hier. Das wusste ich alles nicht.
Schön, dass du auch immer Gast bist bei jeder Folge, ja. Ja, und bevor wir jetzt einen Film empfehlen, der auf YouTube läuft oder eben auch nicht empfehlen, müssen wir natürlich noch über seinen Tod sprechen. Audie Murphy ist auch nicht besonders alt geworden. Wir haben gesagt, er ist 1925 geboren und 1971 schon gestorben, aber er ist jetzt nicht irgendwie an Herzversagen oder ähnliches gestorben, sondern an einem Flugzeugabsturz in den Virginia Mountains. Er war zu dem Zeitpunkt erst 45 Jahre alt, und man kann eben sagen, dass sein Tod wirklich auch viele erschütterte, weil er hatte viele Fans, und er hatte eben auch den größten, also sehr viel Respekt innerhalb der amerikanischen Gesellschaft aufgrund seiner, seines Statuses als Kriegshelden, also seines Status als Kriegshelden. Und deswegen ist er auch mit allen militärischen Ehren natürlich beerdigt worden auf dem Arlington National Cemetery, also dem Friedhof, wo alle Soldaten, glaube ich, beerdigt sind, wie ich das immer so aus der Ferne kenne. Die US-Präsidenten gehen da ja auch oft hin und besuchen diese Gräber. Und sein Grab ist bis heute, und das, glaube ich, spricht auch nochmal für seine Berühmtheit, wirklich seine, das meistbesuchte Grab auf diesem Friedhof bis heute.
Ja, also für mich kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Mir wird ein Wald genügen.
Ja, das schon, aber ich glaube, wenn du so viel getan hast, dann kommst du da nicht drum herum, in Arlington zu landen. Genau, und ich finde es aber auch krass, dass ihm heute noch so viel gedacht wird eben, ne? Und ja, es das Vermächtnis, wir haben schon sehr viel jetzt drüber gesprochen, aber er ist natürlich erstmal dieser Kriegsheld aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber eben auch, und das darf man da nicht unterschlagen, eben ein großer Hollywood-Star, bis heute anerkannter Schauspieler, und der es eben geschafft hat. Ja, man kann ja wirklich sagen, was ich beeindruckend fand, ist wirklich von nichts, ne? Also mal wieder so wirklich so eine amerikanische Geschichte, muss man ja auch sagen, ne? Als Junge, als einer von 12 Geschwistern, ohne Eltern quasi, ja. Die Mutter früh verstorben, ja. Als er 16 Jahre alt war, aus Texas irgendwo aus der Pampa es geschafft zu haben, eben durch Mut, den er, Pflichtbewusstsein auch und auch Tapferkeit es geschafft zu haben, Schauspieler zu werden, Soldat zu sein, und irgendwie dadurch auch, wie ich so gelesen habe, bis heute eine Inspiration auch für viele ist, gerade was seinen Mut angeht.
Ne? Also biografischen Film über ihn würde ich mir sehr gerne ansehen.
Ich wundere mich auch, dass Hollywood das noch nicht gemacht hat. Vielleicht, weil man einfach, weil er auch so ein, trotz seines ja wirklich sehr, sag ich mal, sehr, 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 sehr bubenhaften Aussehens sein Leben lang, ist es schwer, genau dieses Gesicht zu finden. Aber wer weiß, was KI in Zukunft möglich macht. Ja. Vielleicht sehen wir dann auch Audie Murphy mal in Dings. Ich würde es mir allerdings wünschen mit echten Schauspielern. Ja. Wenn ihr euch jetzt dafür interessiert, und auch mal, wir haben es gerade schon erwähnt, ein bisschen was über ihn lesen wollt. Ich verlinke das auch gerne nochmal für euch in die Shownotes. Also es gibt sehr viele Bücher über Audie Murphy, die werde ich jetzt hier nicht runterbeten. Aber an der Stelle sei euch wirklich nochmal empfohlen, To Hell and Back, diese Autobiografie, die er selber über seine Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg geschrieben hat.
Ach, wir haben noch was vergessen. Er war ja auch Songwriter.
Stimmt, ja, das war er auch.
Hat Songs für Dean Martin geschrieben, Eddie Arnold und so weiter, ich weiß jetzt, ich kann jetzt das Alter unserer Hörer nicht einschätzen. Dean Martin wird jedem was sagen, Eddie Arnold vielleicht nicht, Charlie Pride vielleicht auch nicht, der kommt von, das ist erstaunlich, auch da kenne ich mich aus, der kommt von Sun Records und war ein Country-Sänger, also aus der gleichen Stall wie Elvis und Johnny Cash und so. Unter anderem hat er für diese Leute eben auch Songs geschrieben.
Und das wollte ich nämlich erwähnen, das ist sehr gut, dass du das sagst, weil den Song, den er für Dina Martin geschrieben hat, den werden wir auf unsere Playlist tun. Dann könnt ihr euch den nämlich auch mal anhören. Ist auch ein guter Song. Ist ein trauriges Lied, aber passt auch ein bisschen zu Audie Murphy, würde ich sagen. Jetzt wollen wir aber, weil wir auch ein Filmpodcast vor allem sind, nicht nur ein geschichtlicher Autobiografie-Podcast, Biografie-Podcast, wollen wir ein bisschen über Filme sprechen noch. Wir haben es gerade schon ein bisschen angeteasert. Wir werden heute nicht eingehend über Filme sprechen, aber mein Vater hat schon eine gute Idee, über welche Filme wir sprechen wollen. Wir wollen aber quasi als kleinen Abschluss von dieser Folge über einen Film sprechen, den wir uns beide angeguckt haben, Apache Rifles von 1964 mit Audie Murphy, weil der erstmal auf YouTube verfügbar ist.
Das wollen wir immer berücksichtigen.
Genau, und dort könnt ihr den auf Englisch und auf Deutsch gucken, was euch eben lieber ist. Und dann wollen wir jetzt ganz kurz noch über Apache Rifles sprechen von 1964, ein Audie Murphy Film, weil wir den da für euch gefunden haben.
Habt ihr irgendeinen anderen bei YouTube gefunden, einen ansehbaren Audie Murphy Film, also mit Bildqualität, bei der einem nicht schwindelig wird?
Habe ich einige gefunden. Wie gesagt, ihr könnt einfach mal eingeben, wenn euch das jetzt interessiert. Die großen Klassiker, sage ich vorneweg, werdet ihr nicht finden. Die hat mein Vater im DVD-Regal zu Recht, weil die sind, müsst ihr euch kaufen, das muss man einfach so sagen. Aber es gibt so ein paar seiner B-Filme, die findet man schon.
Die gibt es. Ihr müsst das ja, was wir hier so liebevoll besprechen, das müsst ihr ja dann auch irgendwie mal gucken. Dann guckt ihr bei Medi, Mops oder so und da gibt's die Filme für 8-9 Euro. Und die, wenn sie von uns positiv besprochen worden sind, dann sind die dann auch wirklich jeden Euro wert.
Mhm. Genau, oder wenn ihr Fans von Ich gehe noch gerne in den Laden geht, empfehle ich euch hier in Köln beispielsweise, oder auch im Ruhrgebiet gibt es das auch. André, die haben auch eine tolle Western-Abteilung. An der Stelle, wir werden nicht gesponsert, leider noch nicht, vielleicht kommt es irgendwann. Aber da könnt ihr auf jeden Fall auch viele Audie Murphy-Filme auch für einen schmalen Euro, wie mein Vater immer so schön sagt, kaufen. Und viele davon lohnen sich auch. Ihr werdet in der nächsten Folge genau erfahren, welche sich lohnen.
Und ihr werdet das nie zu sehen bekommen. Das wird es im öffentlichen Fernsehen nie wieder geben. Früher gab es ab und zu mal sowas. Ja. So habe ich auch reingefunden. In diese Leidenschaft für diese Filme. Aber das im Konfektionsfernsehen, Algorithmus, Radio und so, da wird es all diese Dinge weder Lieder, über die wir gerade gesprochen haben, wie die von Audie Murphy jemals wieder zu hören sein, noch werden in den Filmen, im Kino irgendwelche Filme, die nicht keine Krimis sind und so weiter, ne, und keine Konfektionsware sind, die wird man auch nie wieder zu Gesicht bekommen. Ich wüsste jetzt auch keinen Streamingdienst, der sowas zeigt. Wie gesagt, das sind für Liebhaber sind das Filme, die man sich wirklich anschaffen sollte. Es macht auch Spaß, die zu besitzen. Also ich gucke sehr gerne in mein Regal.
Mhm. Sieht schön aus, muss man wirklich sagen.
Und ich ordne die manchmal auch um, manchmal sortiere ich die Filme nach Farben, manchmal sortiere ich die auch nach Schauspielern und so, aber irgendwie ein einziges Prinzip, das ich dann durchhalten würde, habe ich nicht, aber ich gucke auf jeden Fall immer gerne hin und greife mir was raus. Ne? Mhm.
Sehr schön, ja, wir werden gleich mal gucken zum Abschluss der Folge, um euch auch ein bisschen Futter noch zu geben, welche du jetzt rausgepickt hast. Ich bin mal sehr gespannt, was wir in der nächsten Folge dann besprechen werden. Aber jetzt noch ganz kurz zu Apache Rifles, ich habe es gerade schon ein paar Mal gesagt, also von 1964 ist ein US-Kavallerie-Western und es geht um den Kampf zwischen der US-Kavallerie und den Apachen. Und ja, Audie Murphy spielt den Captain Jeff Stanton, ein erfahrener Indianerkämpfer, und der dort beauftragt wird, eine Gruppe von Apachen zurück in ihr Reservat zu bringen. Dafür verwendet sie ja schon auch ganz schön harte Mittel, um das zu tun. Also Indianer werden auf Felsen gefesselt und in der gleißenden Sonne ausgesetzt, damit der Stamm sich meldet, um ihn auszulösen, den Indianerhäuptling. Es ist aber auch in dem Film so, du hast es gerade perfekt geschildert, auch da macht Audie Murphy mal wieder diese Metamorphose durch vom da ist er eher böse. Oder sagen wir sehr hart gegenüber den Indianern, merkt aber im Laufe des Films dann doch, dass man die Indianer so nicht behandeln sollte.
Ja, weil er ja auch einen Vater hat, ne? Genau. Dessen Ruf bei der amerikanischen Kavalleriearmee irgendwie ruiniert worden ist, er rehabilitieren wollte.
Und das ist wie es gerade wird, deswegen passt der Film jetzt eigentlich auch mal als kurzer, als Empfehlung einfach perfekt dazu, weil hier ist es so, dass dieser Captain Jeff Stanton, a.k.a. Audie Murphy, natürlich auch in einen inneren Konflikt gerät. Wir haben es gerade von den Kriegsfilmen von Audie Murphy auch gehört, auch da immer dieses Thema.
Ja, achtet auf den Mund.
Genau, achtet auf den Mund. Und es ist natürlich auch so, ist es eigentlich ja auch ein Kriegsfilm. Er spielt halt nur im Wilden Westen. Und er ist dann eben zwischen seiner Pflicht als Soldat und seinem, ja, wachsenden Verständnis für die Anliegen der Apachen, ist er hin und her gerissen und versucht eben irgendwie eine Beziehung zu dem Häuptling der Apachen aufzubauen. Und dann gibt es da noch so eine mutige Missionarin mit indianischen Wurzeln. Und letztendlich ist es so, wir können es ja verraten, Stanton tritt für die Gerechtigkeit ein. Und auch wenn er dies seine militärische Karriere gefährdet, tut er das. Und du hast es nicht ausgehalten.
Nee, ich habe das nicht durchgehalten. Nee, ich hab mich darauf verlassen, dass du das zu Ende guckst, aber ich hatte dann irgendwie doch was anderes zu tun. Andere B-Filme, ne, die ich irgendwie besser finde als den. Der gab aber auch farblich nichts her. Also diese Farben da aus den frühen 60ern, da war nicht viel, was mich lockte.
Ja. Du sprichst jetzt gerade nämlich was Interessantes an. Verrat mal, wie der Film ausgeht. Ich habe gehört von HörerInnen, dass die gerne wissen würden, wie die Filme ausgehen. Und die andere Hälfte sagt, ich will nicht wissen, wie der Film ausgeht. Ja. Ich bleibe bei Apache Rifles dabei, weil jetzt gleich kommt ja dein Urteil zu dem Film. Du hast nicht zu Ende geguckt, aber du hast ja trotzdem schon ein Urteil zu diesem Film.
Bis Minute 48 habe ich das.
Okay, dann haben die also noch 30 gefehlt. Genau, deswegen, ich verrate aber auch jetzt diesmal nicht, wie der Film zu Ende geht. Schreibt gerne wieder und sagt, ihr hättet gerne gewusst, wie es zu Ende geht. Ja. Aber Leute, dieser Film, gebt euch die 78 Minuten trotzdem. Ich fand den Film nicht so schlecht. Ich sag die Bewertung jetzt gleich mal dazu, weil ich ganz schön fand, dass der Film irgendwie so diesen Konflikt mit den Indianern gezeigt hat. Das mag ich irgendwie immer, wenn man so zeigt, dass die Indianer eben nicht nur böse waren und nicht nur gut und dass man eben auch, dass die US-Kavallerie eben auch nicht nur die Schlechter der Indianer waren, sondern eben auch teilweise versucht haben, natürlich sie zurück ins Reservat zu bringen, aber ihnen dabei eben auch dann trotzdem unterstützend zu sein. Also das ist in der wahren, wir müssen immer unterscheiden zwischen Hollywood-Geschichte, wie hat Hollywood-Geschichte dargestellt und wie war die echte Geschichte. Die echte Geschichte war, der Indianer war grausam und die wurden fast nie gut behandelt. Aber in diesem Film finde ich es schön, dass man ja wenigstens so die Idee haben kann, wie wäre es gewesen, wenn wir sie gut behandelt hätten oder sagen wir besser behandelt hätten. Und dass man eben als Mensch so eine Wandlung durchmachen kann, fand ich auch gut. Und ich fand es eben schön, weil diese Rolle mal wieder gezeigt hat, was Audie Murphy so oft gespielt hat, nämlich denjenigen, der eigentlich ein strammer Soldat war, ich rede jetzt nur von den Kriegsfilmen, und dann eben diese innerliche Zerrissenheit gemerkt hat, man kann eben auch von seinem Pflichtbewusstsein abrücken und Gutes tun und trotzdem mutig sein und trotzdem das Richtige tun. Und ich finde, das hat dieser Film gut gezeigt. Und ich werde an der Stelle aber trotzdem nicht verraten, wie es ausgeht. Weil wir immer Filme bewerten, wisst ihr ja, es gibt insgesamt ja 5 Sterne bei uns. Ja. Ich gebe dem Film 2,5. So herausragend fand ich ihn nicht, aber auf dem, was ich gerade erwähnt habe, das fand ich sehr gut. Außerdem waren einige interessante Schauspieler dabei. L.Q. Jones hat mitgespielt, den man ja auch kennt aus einigen Filmen. Und zum Beispiel kennt man den aus Sacramento, Sierra Cariba, The Wild Bunch. Der hat in vielen Sam Peckinpah-Filmen auch mitgespielt. Ja. Genau, der ist ein recht bekannter Schauspieler. Und du weißt, L.Q. Jones. Wild Bunch kennst du auf jeden Fall.
Ja, wenn ich das Gesicht sehe.
Genau, ich habe es hier mal aufgelistet, genau. Also du weißt, ich bin ein bisschen Sam Peckinpah-Fan, deswegen wollte ich ihn an der Stelle noch... Du bist
auch Audie Murphy-Fan, ne? Das kriegt man hier wirklich mit, das ist nicht zu überhören. Ja, ne?
Bin ich auch ein Fan von. Aber einen Film, weißt du, sage ich jetzt noch an der Stelle, L.Q. Jones, wo der mitgespielt, den kennst du auch, Pat Garrett, Jagd Billy the Kid. Du hast den Film, ich weiß, aber trotzdem, ein Spätwestern von 1973, da spielt er auch mit.
Ja, mit Bob Dylan, richtig?
Richtig, genau, ja. Der ist Billy the Kid.
Ich möchte Bob Dylan in einem Western-Film sehen, ich wollte es nie, ne?
Ja, da hat er auf jeden Fall auch mitgespielt. Regie hat William Whitney geführt, der war vor allem bekannt für diverse Actionfilme, der hat auch verschiedene Serials gedreht und war vor allem tätig, und über die haben wir auch schon mal gesprochen, Republic Pictures, da war er unter Vertrag.
Auch und, so eine kleine Firma, ne?
Genau, auch so eine kleine Firma. Und der hat vor allem sehr viele B-Filme gemacht, aber der hat auch Musicals mit Fred Astaire hat er auch realisiert. Also der war auch doch ganz gut unterwegs, will ich an der Stelle nur erwähnen. Jetzt schließe ich das Ganze aber ab. Ihr findet Apache Rifles auf Englisch und auf Deutsch bei YouTube. Wenn es euch interessiert, guckt es euch gerne an. Aber mein Vater hat natürlich auch noch eine Bewertung, auch wenn er nur 48 Minuten geguckt hat.
Bei mir vom Dorf, da gibt's eine Kiesgrube. Und genau so die Kulisse dieses Films, fast die einzige Kulisse, der spielte nämlich nur draußen und dann in einem Tal in Arizona, glaube ich, in der Wüste.
In Kalifornien natürlich gedreht.
Ja, das sah exakt aus wie das Areal dieser Kiesgrube vor meinem Dorf. Also das störte mich, dann die Indianer trugen wirklich schlecht sitzende Perücken, sahen kein bisschen indianisch aus. Dann nervte mich die permanente musikalische Untermalung, also mit einem richtig großen philharmonischen Orchester wurde dauernd dramatische Musik musiziert. Das nervte auf Dauer auch, weil die Handlung gab keine Dramatik her, die Musik versuchte dauernd auf die Dramatik von Szenen hinzuweisen, die eigentlich in diesen Szenen gar nicht stattfanden. Also ich war ziemlich genervt und gebe dem deshalb, wobei ich das eingeschränkt sagen muss, ich habe das ja nicht ganz zu Ende gesehen. Also guten Willen hatte der Film, eine gute Botschaft hatte der Film auch, da gebe ich ihm 1,5 von 5 Punkten.
Okay, das ist jetzt keine Werbung für einen Audie Murphy Film, aber ihr habt das ja gerne, wenn wir euch YouTube-Empfehlungen geben, deswegen den findet ihr da ohne Probleme, ohne euch eine DVD zu kaufen, und ich würde sagen, für so einen Nachmittag ist jetzt auch nicht der verkehrteste Film.
Jetzt empfehlen wir mal was Richtiges.
Jetzt empfehlen wir was Richtiges und jetzt kommst du.
Ja, also Julius hat eine wesentlich längere Reihe aufgeschrieben. Also mein Lieblingsfilm mit Audie Murphy, uneingeschränkt, ein wunderbarer Film. Der heißt Auf der Kugel steht, auf den Kugeln oder der Kugel? Auf der Kugel steht kein Name, also a Bullet with No Name, Englisch. Das ist dann im
Deutschen. No Name on the Bullet heißt der.
On the Bullet ist dann tatsächlich mal auch wortgetreu übersetzt worden. Ist ein großartiger Film, inszeniert von Jack Arnold. Einigen sicher bekannt durch B-Horror- und Monsterfilme. Der bekannteste ist wahrscheinlich das Monster aus der Lagune. Also ne, erinnerst dich?
Lieb ich.
Ja, lieb ich sehr. Besaß ich als VHS-Kassette, anschließend als DVD und dann zuletzt als Blu-ray. Ich kenne jede Szene auswendig. Also dieser Jack Arnold hat sich eben auch an Western versucht, ein ganz toller Western. Dann gibt's noch einen anderen. Aber da brauche ich noch ein bisschen Zeit, die kann so lange der Julius füllen, weil ich muss mich jetzt eben an den Titel erinnern. Den würde ich auch gerne besprechen, aber den muss ich noch kaufen vorher.
Den musst du noch kaufen vorher. Okay, dann würde ich sagen, wenn es, also den besprechen wir auf jeden Fall. Den werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge besprechen.
Und falls, falls ich den nicht bekomme, würde ich, wo hast du die Liste, würde ich sehr gern Simran Kid mir vornehmen.
Und damit sind wir uns sehr einig, weil das wäre nämlich der zweite Film, den ich auch sehr gerne gucken würde. Das ist nämlich, also Simran Kid von 1952 würde ich auch in der nächsten Folge sehr gerne ausführlich besprechen. Das wären dann diese beiden Filme, würde ich sagen, oder?
Falls ich dieses anderen Films aus dem Jahr 1960, den ich jetzt auch nennen kann, der heißt Sieben Wege ins Verderben, falls ich dieses Films nicht habhaft werden kann, dann nehmen wir stattdessen, weil auf der Kugel steht kein Name, ist ja Gesetz, dann nehmen wir auf jeden Fall Simran Kid.
Sehr schön. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wenn ihr aber bis dahin Filme geguckt habt von Audie Murphy, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Dann gucken wir uns vielleicht auch einen von denen noch an. Also wenn ihr sagt, boah, könnt ihr nicht den besprechen? Den fand ich richtig gut. Es muss ein Western sein, weil wir der B-Western-Podcast sind. Das muss ich dazu sagen. Aber genau, wenn ihr einen anderen Western gesehen habt, der gefällt euch richtig gut oder würdet sagen, boah, da würde ich gerne mehr drüber erfahren oder ich habe einfach Bock, eine Folge von euch dazu zu hören, wie ihr euch darüber unterhaltet, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr findet uns ja bei Instagram unter den B-Western Sheriffs, kein Problem. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall auch, wenn wir da von euch Nachrichten erhalten.
Ich habe noch eine Frage an meinen Sohn. Was ist denn eigentlich Teasern?
Ja, das ist etwas Ankündigen quasi.
Ankündigen, okay, ne, wusste ich nicht.
Genau, da haben wir noch ein bisschen das Englisch-Vokabelheftchen gefüllt. Mein Vater hat sich direkt aufgeschrieben in seine grüne Mappe, weil Vokabeln hat er immer gerne gelernt. Jetzt kommen wir noch ganz kurz
vor allen Dingen die Überflüssigen.
Genau. Jetzt kommen wir zu einer Sache noch zurück. Die Frage hat uns noch von der letzten Folge erreicht, falls ihr die noch nicht gehört habt. Da haben wir über den Film gesprochen, über zwei Filme gesprochen.
Man schreibt uns.
Ja. Da haben wir nämlich die Frage nochmal bekommen. Da ging es um den Film Der Herrscher von Kansas. Das war eine Doppelfolge, die wir letztes Mal gemacht haben.
Dollarfilm, ja.
Und da haben wir über die Jayhawkers gesprochen. Das war eine Guerilla-Einheit, ich hatte das da auch erklärt, aber wir haben die Frage noch bekommen, warum denn eigentlich aus diesen beiden Vögeln, also der Jay ist ja, der Hawk ist ja der Habicht und der Jay ist quasi der Mäusebussard. Warum wurde diese Guerilla-Einheit Jayhawkers genannt? Das liegt daran, weil an dem Jagdverhalten des Habichts, also ihr müsst euch das so vorstellen, Habicht, ich habe es bei der NABU als Quelle, sehr nicht direkt nachgelesen, aber so wurde es mir auch in...
Wolltest du nicht mal Zivildienst machen?
Ja, stimmt, ja, haben mich aber leider nicht genommen. Ja. Genau, und dann habe ich das da nachgelesen, weil ich das auch in einem amerikanischen Artikel gelesen habe, in Amerika, also der Staat Kansas ist noch heute stolz auf seine Jayhawkers und jetzt, warum haben die genannt? Also, Hawk Habicht ist eben dafür bekannt, dass er jagt mit kurzen, aber auch rasanten Verfolgungsflügen. Und genau das haben die Guerilla-Einheiten auch gemacht. Die haben ihre Feinde kurz und knackig verfolgt und attackiert, so wie das Guerilla-Einheiten eben tun. Deswegen der Habicht, also der Hawk, und der Jay, also der Mäusebussard, ist, weil der Mäusebussard schafft es, Alltagsgeräusche nachzuahmen. Und das haben die Jayhawkers auch getan. Die haben Geräusche nachgeahmt, unter anderem als eine ihrer Kriegslisten, um ihre Feinde in Fallen zu locken. Und deswegen, ich hoffe, das habe ich jetzt so erklären können, dass ihr wisst, was ich meine. Deswegen die Verbindung aus diesen beiden Vögeln. Deswegen hieß diese Guerilla-Einheit so. Wegen den Verfolgungsjagden und der Schleue des Mäusebussards.
Das erinnert uns doch an die Taktik der russischen Armee, gegen Napoleons Invasions Grande Armee.
Ja, ne? Ja, meinst du, wo die Moskau abgefackelt haben?
Die Invasionsarmee Napoleons, wo die russische Generalität ja ähnlich vorging. Ne? Kurze, knackige Attacken und die weiter zurücktreiben, die Armee und immer wieder schwächen und so weiter, bis sich die Soldaten dann sogar genötigt sahen, von sich selbst zu ernähren. Aber das lassen wir jetzt weg.
Ja. Also die gute alte Guerilla-Taktik jetzt eben bestehend aus diesen beiden Vögelchennamen, genau. Danke, vielen Dank da an die NABU für diese Erklärung. Und die andere Quelle ist Tierchenwelt, fand ich auch sehr süß. Da könnt ihr also, wenn ihr mehr über Vögel wissen wollt, findet ihr da auch was raus. Wir sind jetzt kein Vogel-Podcast, aber das waren wir euch noch schuldig als Erklärung.
Das können wir auch nicht sein, weil ich hole mir jeden Donnerstag beim Hähnchenmann gerne ein halbes...
Das stimmt. Also die würden bei uns sowieso nicht lange überleben. Die landen in der Pfanne oder im Ofen. Wir hoffen, dass euch der erste Teil von Oli Murphy gefallen hat. Wir kommen ja wieder noch mit den 2 Filmen, vielleicht auch 3 Filmen. Wir gucken mal, was wir da machen werden. Wenn ihr noch Filmwünsche habt oder so irgendwelche anderen Anliegen, dann schreibt uns gerne. Wir versuchen dann auch mal Sachen zu erklären. Die ganzen Bücher, die über Oli Murphy erschienen sind, wie gerade schon gesagt, verlinke ich euch in die Shownotes. Und den Song, den er für Dean Martin geschrieben hat, den packe ich auf die Playlist. Dann könnt ihr euch den gerne mal anhören. Ich würde sagen, jetzt ziehen wir langsam mal den Pferden die Sättel wieder über und reiten weiter. Ja. Ich freue mich auf die beiden Filme oder 3 Filme, die wir nächstes Mal uns auf jeden Fall dann genauer angucken werden. Und ich muss sagen, ich war Audie Murphy-Fan und ich bleibe Audie Murphy-Fan.
Ja, also ich finde Audie Murphy auch sehr cool. Fan will ich jetzt nicht direkt sagen, aber wir haben ja schon Pläne. Dann lernt ihr kennen einen anderen König des B-Films, den ich dann doch mehr schätze. Aber da kommen wir später zu. Ich freue mich auch sehr auf die nächste Audie Murphy Folge. Ne? Da bin ich mit vollem Herzen dabei, dass das schon mal klar ist. Ne?
Dann ab in den Sattel, wir reiten weiter. Danke, dass ihr zugehört habt und wir hören uns in Bälde wieder. Bis dahin, tschüss.
Ja, tschüss.